Hallo, hier ist Benjamin, das ist die Aufbruchstimmung und wir sprechen über den Anfang. In diesem Podcast möchte ich die Momente des Anfangens, Beginnens und Startens ergründen und schauen, was an diesen Momenten und an Aufbruchstimmung, also an dem Gefühl der Unruhe rund um das Loslegen, Abfahren, Anlaufen und so weiter und so fort, was an diesem Gefühl so besonders ist. Das habe ich mir alle zwei Wochen vorgenommen. Aktuell aber forsche, lese und schreibe ich viel für meinen Masterabschluss und das bringt die Aufbruchstimmung ein bisschen aus dem Takt. Naja, ich arbeite dran, dass das wieder besser wird. Heute hänge ich mich nochmal an die letzte Episode der Aufbruchstimmung, wo wir den Urknall behandelt haben. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, ist jetzt die Gelegenheit, den entsprechenden Download zu tätigen. Hier habe ich dir nochmal die Highlights der letzten Folge zusammengefasst. Die Poesie der Schöpfung ist mathematisch. Was aber passiert, wenn wir den Urknall nicht mehr in der Sprache der Mathematik, sondern literarisch beschreiben möchten?
Im Anfang war ein Einzelnes.
Der Urknall muss nicht nur Physik und Theorie sein.
Es war die Möglichkeit von Raum. Es war die Ahnung von Zeit. Es war das Potenzial von Energie und Licht.
Man kann den Urknall auch als eine der gewaltigsten Geschichten überhaupt erzählen.
Es war ein Nichts und doch ein Alles.
Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung, Episode 7.
Und dieses Einzelne ruhte in sich.
Urknall. Urknall. Das bezeichnet also keine Explosion in einem bestehenden Raum, sondern die gemeinsame Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer ursprünglichen Singularität. Die Beschreibung dieses, nennen wir es mal Phänomen, also die Beschreibung dieses Phänomens sind Urknalltheorien, die das frühe Universum in seiner zeitlichen Entwicklung nach dem Zeitpunkt T gleich 0 versuchen nachzuverfolgen. Letztes Mal hat es einen ganz zentralen Punkt in Sachen Urknalltheorie nicht in das Skript geschafft, nämlich die Forschungsgeschichte. Anders ausgedrückt, auch die Idee vom Urknall hat irgendwann einmal angefangen. Also die Idee vom Anfang des Universums. Und dieser Anfang ist eigentlich fast genauso spannend wie die Beschreibung des Urknalls selbst. Und diese Geschichte von der Forschungsgeschichte zu verstehen, sollte man erst einmal Georges Lemaître und Fred Hoyle kennenlernen. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung, Episode 8, den Anfang entdecken. Georges Lemaître, seines Zeichens Belgier und 1894 geboren, wird gerne als Physiker mit dem Priesterkragen betitelt. Er ist eine interessante Figur. Nach dem Ersten Weltkrieg, in einer Zeit des allgemeinen Aufbruchs in der Naturwissenschaft, studiert er Mathematik und Physik. Später beginnt er eine Pfarrersausbildung. Georges Lemaître bleibt trotz oder gerade wegen den bahnbrechenden naturwissenschaftlichen Modellen, die er aufstellen wird, tiefgläubig, zeitlebens. Religion und Physik, beides verbindet ein Interesse am Anfang. Die Frage, wo kommt die Welt denn eigentlich her, kann man auf verschiedene Weisen stellen. Lemaître schafft es, zwei dieser Weisen in seinem Schaffen zu bündeln. Allein deshalb ist er schon eine bemerkenswerte Figur. Vor allem erkannte er für sich, dass er diese fundamentalsten aller Fragen im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie mit etwas mehr Präzision als in der Theologie bearbeiten kann. 1924. geht Lemaitre ans MIT und ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In Boston erhält er Einblick in die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Astrophysik. In der Physik und vor allem in ihrer Subdisziplin der Kosmologie herrscht nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts, Aufbruchsstimmung. Allgemeine Relativitätstheorie, Klammer auf, Raum und Zeit sind nicht unabhängig voneinander, sondern hängen zusammen, Klammer zu, und verbesserte Teleskope verschaffen den Wissenschaftlern im wahrsten Sinne des Wortes tiefe Einblicke in die Geheimnisse des Universums. Es handelt sich hierbei um eine echte Horizonterweiterung. Es werden Sachverhalte sichtbar und damit vorstellbar, die bis dato noch im Dunkeln lagen. Die gesamte Naturwissenschaft wird durch neue theoretische und experimentelle Erkenntnisse durcheinandergewirbelt. Das betrifft auch die Chemie zum Beispiel, doch die Physik im Besonderen. Eine der neuen Entdeckungen rüttelt die Forschergemeinde besonders auf. Es ist der Sachverhalt, dass sich weit entfernte Galaxien bewegen. Und zwar nicht irgendwie, sondern sie bewegen sich noch immer weiter von uns weg. Das würde bedeuten, der Kosmos expandiert. Er hat keine unveränderliche Starrheit. Die ganze Tragweite dieses durch zahlreiche Berechnungen gestützten Ergebnisses wird aber erst ersichtlich, wenn man sich anschaut, was diese Ausdehnung im Umkehrschluss heißt. Vor dem Zeitpunkt, an dem wir ins Universum gucken und die Ausdehnung festgestellt haben, vor diesem Zeitpunkt muss das Universum kleiner gewesen sein. Weil die Ausdehnung des Universums wartet ja nicht darauf, dass wir ihm zuschauen und dann legt es irgendwie los und fängt an, sich auszudehnen. Also die Ausdehnung muss schon vorher stattgefunden haben. Und wenn wir das festgestellt haben und das so verstehen, dann ist es auch gar nicht mehr so weit zu der These, dass der Kosmos einen Anfang hat. In diesem Zeitraum der allgemeinen Aufbruchstimmung feiert auch der britische Kosmologe Fred Hoyle erste Erfolge. Fred Hoyle war ein britischer Astrophysiker und Mathematiker. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet er bei der Entwicklung der Radaranlagen für die britische Marine mit. Dieses kriegswichtige Projekt brachte ihn nicht nur erstes Renommee ein, sondern führte ihn auch mehrmals nach Nordamerika, wo er die Gelegenheit hatte, über kosmologische Phänomene zu diskutieren, ein Thema, was ihn besonders faszinierte. Nach dem Kriegsende hielt er Vorlesungen am St. John's College, der Universität Cambridge, und wurde als Quereinsteiger bald aufgrund der verblüffenden Originalität seiner Ideen zu einem der führenden Vordenker auf dem Gebiet der Astrophysik. Zu diesem Zeitpunkt ist Lemaitre schon mehrere Jahre Professor in Belgien an der Universität Leuven. Dort hat er schon 1927 seine Ideen zum Urknall aufgeschrieben. Im Aufsatz Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques, veröffentlicht in der recht unbekannten Zeitschrift Revue de questions scientifiques, beschreibt Lemaitre die Urknalltheorie in fast schon lyrischen Bildern. Und er beschreibt, wie er die bisher bestehenden Lösungsvorschläge von Albert Einstein und dem niederländischen Astronomen Willem de Sitter zu einem gemeinsamen Ansatz vereinen will. Und weil es so schön ist, hier einmal einen französischen Text als Grundlage zu haben, werde ich die Stelle, an der Lemaitre das Problem umreißt, auch kurz zitieren. So, mache ich mal kurz noch die richtige Stimmung an, so, damit hier... Ja, damit wir uns auch so ein bisschen die Zeit zurückversetzen können. Ne? Also wir stellen uns vor. Ah ja, genau, so ein bisschen Schreibmaschinen tippen. Genau. So. Also, in der im Rückblick bahnbrechenden Arbeit heißt es in Bezug auf Einsteins und de Sitters Entwürfe: Les deux solutions ont donc leur avantage. L'une s'accorde avec l'observation des vitesses radiales des nébuleuses, l'autre tient compte de la présence de la matière et donc une relation satisfaisante entre les rayons de l'univers et la masse qu'il contient. Il semble désirable d'obtenir une solution intermédiaire qui pourrait combiner les avantages de chacune d'elles. Also das muss man natürlich übersetzen. Ich versuche es mal auch um in der Stimmung zu bleiben, so ein bisschen mit so einem leichten französischen Akzent. Also beide Lösungen haben ihre Vorteile. Es erscheint sinnvoll, eine vermittelnde Lösung zu entwickeln, die Vorteile zu kombinieren mag. À première vue, un tel intermédiaire n'existe pas. Un champ de gravitation statique et de symétrie sphérique n'admet que deux solutions, celle d'Einstein et celle de Desiderat, si la matière est uniformément répartie et n'est soumise à aucune pression ou tension intérieure. L'univers de Desiderat est vide. Celui d'Einstein a pu être décrit comme contenant autant de matière qu'il en peut contenir. Il est étonnant que la théorie ne puisse fournir un juste milieu entre ces deux extrêmes. Ja, eine solche Kompromiss scheint es nicht zu geben. Das Universum von Desiderat ist leer, in dem von Einstein scheint es so viel Materie zu geben, wie es überhaupt noch geben kann. Es ist erstaunlich, dass die theoretische Physik kein Gleichgewicht zwischen diesen Extremen herstellen kann zum aktuellen Zeitpunkt. Pour trouver une solution présentant simultanément les avantages de celle d'Einstein et de celle de Desiderat, nous sommes ainsi conduits à étudier un univers d'Einstein où le rayon de l'espace ou de l'univers varie d'une façon quelconque. Um ja, eine angemessene Lösung zu finden, werden wir uns im Folgenden ein Universum nach Einstein untersuchen, in der aber die Größe des Raums in willkürlicher Weise variieren kann. Die Arbeit findet zunächst wenig Beachtung. Erst 1931 erschien eine englischsprachige Übersetzung des Aufsatzes, die ebenfalls von der Fachwelt eher verhalten aufgenommen wurde. Die Idee dieses belgischen Emporkömmlings waren doch sehr kühn und als Priester war Lemaître von vornherein schon einmal sehr verdächtig. Figuren wie Albert Einstein, die den Diskurs bestimmten, nahmen Lemaîtres Beitrag zunächst mit Zurückhaltung zur Kenntnis. Die neue Theorie widersprach der vorherrschenden Sicht auf die Welt völlig. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass der Kosmos einen Anfang hat. Diese Vorstellung wurde mehrmals kritischen Prüfungen unterzogen. Sie war den Zeitgenossen einfach nicht geheuer. Erinnert das nicht zu sehr an die biblische Schöpfung? Kann man das denn nicht noch einmal nachrechnen? Die Überzeugung herrschte vor, dass es für die Ausdehnung des Universums eine bessere Erklärung geben müsse. Das sollte sich erst mit der Zeit ändern. Zurück in England. Es war etwas später in der Zeit, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und die Theorie von Lemaître nach wie vor umstritten. Fred Hoyle veröffentlicht eine wichtige Arbeit zu der von ihm favorisierten Steady State Theory, nach der sich das Universum zwar ausdehne, aber im Großen und Ganzen unveränderlich bleibt. Die Ausdehnung wird in solchen Steady State Ansätzen über Prozesse innerhalb des bestehenden Universums erklärt. Einem kosmischen Nullpunkt stehen ihre Vertreter skeptisch gegenüber. Um seine Theorie einem größeren Publikum zugänglich zu machen, tritt der Physiker in den Medien auf. Es wird die Gelegenheit sein, bei der sich Fred Hoyle in einer Radiosendung der BBC mit einer einzigen Äußerung zum prominentesten Gegner des Ansatzes von Georges Lemaître profilierte. Und dabei den geradezu polemischen Begriff Big Bang, also Urknall, schuf, um eben diese Idee zu kritisieren. In seinem wissenschaftsgeschichtlichen Aufsatz Naming the Big Bang beschreibt der dänische Historiker Helge Krag den Moment, in dem der Begriff Big Bang geboren wird. On March 28, 1949, Hoyle gave a 20-minute talk on the new cosmological theory to BBC's third program. Thus, on 2 weeks later, the text was reproduced in full in The Listener, the widely sold BBC magazine. Having described the essence of the steady-state theory, he contrasted it to theories based on, quotation mark, the hypothesis that all the matter of the universe was created in one big bang, at a particular time in the remote past. At the end of his talk, Hoyle made it clear that he found this kind of theory unacceptable, on both scientific and philosophical grounds, in particular because the Big Bang creation process was irrational and outside science. I cannot see any good reason for preferring the Big Bang idea, he concluded. Nach Helge Krag wiederholt Hoyle den Begriff während seines Auftritts noch 3 Mal. Big Bang ist also eigentlich ein Kampfbegriff, um die Urknalltheorie unglaubwürdig dastehen zu lassen. Kein Wunder, dass man vom heutigen Standpunkt sagen muss, dass dieser Verweis auf harmloses Tischfeuerwerk etwas unglücklich ist, weil er falsche Assoziationen hervorruft. Ich sprach in der Urknall-Episode darüber. Hoyles Äußerung erweckt den Eindruck, dass der lächerlichen Vorstellung eines Urknalls wenig abzugewinnen ist. Tja, das Gegenteil ist geschehen. Big Bang wurde zu einer der erfolgreichsten Neologismen, also Wortneuschöpfungen, der Wissenschaftsgeschichte. Es gibt keine Berichte darüber, ob Lemaître sich hiervon angegriffen fühlte oder ob er überhaupt Notiz von Hoyles Wortschöpfung nahm. Die Frage, ob sich Hoyle über die Arbeiten der Kollegen lustig machen wollte oder ob er einfach versuchte, mittels einer alltagsnahen Bildsprache die Unterschiede zu seiner eigenen Theorie deutlich zu machen, stellt sich nach wie vor. Hoyle selbst verteidigte sich Jahre später, auf diesen Vorwurf angesprochen. So wie Lemaître zeitlebens Physiker und Hochbeepfarrer bleibt, der vertretungsweise Predigten hält, bleibt Hoyle zeitlebens ein Kritiker der Urknalltheorie. Noch Anfang der 90er Jahre versucht er mit einer Neuinterpretation des von ihm favorisierten Modells zur Erklärung der kosmischen Hintergrundstrahlung und der Expansion des Universums eine Alternative zur Urknalltheorie zu schaffen. An der allgemeinen Akzeptanz der Urknalltheorie ist aber natürlich nicht mehr zu rütteln. Der endgültige Durchbruch für die Urknalltheorie ist nämlich die Entdeckung der besagten kosmischen Hintergrundstrahlung, die vereinfacht ausgedrückt sozusagen das Echo ist dieses Ereignisses am Anfang des Universums. Es sollte nach Lemaîtres erstem Vorstoß noch über 30 Jahre dauern, bis diese letzte Sicherheit erbracht wurde. Kosmische Hintergrundstrahlung wird von den amerikanischen Wissenschaftlern Robert Woodrow Wilson und Arno Penzias 1964 ganz zufällig beim Test einer neuartigen Antenne entdeckt. Sie empfangen damit Signale, die sie sich nur mit der Verschmutzung der Antenne erklären können. Keine andere Erklärung scheint sinnvoll. Also schnell einmal hinaufgeklettert, den Taubendreck entfernt und dann erneut nachgemessen. Doch siehe da, der Dreck war weg, aber das Signal blieb da. Wilson und Penzias hatten soeben und ganz nebenbei den allgemein anerkannten Beweis für die Urknalltheorie erbracht. 1965 veröffentlichen sie ihre Ergebnisse. Die Fachwelt ist in heller Aufregung. Im gleichen Jahr im flandrischen Louvain, oder Leuven oder Löwen, stirbt Georges Lemaître, der Physiker, mit dem Priesterkragen. Er hat den Beweis für seine ehemals kühnen Thesen noch miterlebt. Trotz mehrerer Initiativen zur Umbenennung des Urknallphänomens blieb der Name hängen. In der Fachwelt, in der Alltagssprache und in der Kultur. Der unfreiwillige Schöpfer des Begriffs, Fred Hoyle, kommentierte dies 1995 in einem Interview mit den Worten: "Words are like harpoons," also Harpunen. "Once they go in, they are very hard to pull out." Vielen Dank fürs Zuhören. Die Aufbruchstimmung meldet sich in 2 Wochen wieder zurück. Dann geht es von den Weiten des Weltalls wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir richten den Blick wieder zurück auf uns selbst. Wann ist der Mensch zum Mensch geworden? Manche sagen, das Menschsein hat mit dem aufrechten Gang angefangen. Schauen wir uns das doch mal an. Aufbruchstimmung, Episode 9. Der erste Schritt. Egal, ob du in die Weiten des Weltalls blickst oder gerade eine Wanderung unternimmst. Feedback auf diesem Podcast ist immer willkommen. Vor allem, da dieses Projekt noch recht klein ist. Ein Kommentar auf dem Blog hilft deswegen direkt weiter. Man kann den Podcast auf iTunes bewerten und auch einfach an deine Freunde, Verwandten, Mitbewohner, Bekannte oder einfach Passanten im Supermarkt weiterempfehlen. Du hast es in der Hand. Bevor es weitergeht, bin ich unterwegs auf der Republika in Berlin und freue mich über neue Impulse, interessante Sessions und tolle Gespräche. Wenn auch du dort bist, sag doch Bescheid. Ich freue mich auf einen Kaffee mit dir. Ich hoffe, auch du bleibst neugierig. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine aufregende Zeit.